Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Sabine Schmidt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und das sind unsere Themen. Mallorca statt Schwarzwald. Über wütende und enttäuschte Touristiker. Geld gegen Pfand. Nürnberger Pfandlerhäuser während der Pandemie. Und Bußgeld kontra Trinkgeld. Keine einfachen Zeiten für Straßenmusiker in der Hauptstadt. Endlich wieder in den Flieger steigen und Strand und Meer ein bisschen näher kommen. Wer wünscht sich das nicht? Für einige ist dieser Traum schon wieder wahr geworden. Sie sind kurzerhand in den Flieger nach Mallorca gestiegen. Doch können Sie sich vorstellen, was diese Meldung für all diejenigen in Deutschland bedeutet, die seit Monaten keine Touristen mehr sehen durften? Blicken wir mal beispielhaft in den Schwarzwald. In den vergangenen Jahren kamen da gut und gerne mal 50 Millionen Übernachtungen zusammen. 2020 waren es schon ein Drittel weniger und seit November alles dicht. Ob Hotels oder Gaststätten. Und so hatten alle gehofft, dass es spätestens Ostern wieder aufwärts geht. Leider nein. Und so lösen die derzeitigen Nachrichten nur noch mehr Existenzängste unter den touristisch geprägten Betrieben aus. Thomas Wagner berichtet.
Entlang der Ortsdurchfahrt kleine Schneehäufchen. Die umliegenden Wiesen sind weiß angezuckert, leichtes Kräuseln auf dem See gleich nebenan. Kurz vor dem offiziellen Frühjahrsbeginn hat es Anfang der Woche nochmals kräftig geschneit in Titisee-Neustadt im Südschwarzwald. Ein Einheimischer, Anfang 60, steht einsam am Straßenrand.
Was man hier machen kann, man kann sich viel bewegen. Sie haben hier wunderschöne angelegte Wege. Es ist die herrlich saubere Luft. Es ist die super gepflegte Atmosphäre hier, das ist alles da.
Die Menschen fehlen, die Feriengäste. Die Stadt scheint ausgestorben. Ohne Corona, sagt der Mann, wäre das anders, ganz anders.
Dann wären hier Leute, mit Sicherheit. Also das wäre voll hier. Ist doch herrlich, gucken Sie sich doch mal um.
Der Blick fällt auf die andere Straßenseite, auf ein riesiges, elegant gestaltetes Holzgebäude. Das Seehotel Wiesler, nur einen Steinwurf vom Titisee entfernt. Doch niemand steht an der Rezeption, niemand hat in einer der Sitzgruppen Platz genommen, im weiträumig gestalteten Foyer.
Keine Gäste, es ist verboten. Die Corona-Verordnung untersagt uns zu öffnen.
Wenn Hotelchef Klaus-Günter Wiesler über die zurückliegende Saison spricht, klingt ein Hauch von Resignation in seiner Stimme mit. Guter Schnee, viele Sonnentage und seit November Hotel zu, kein Geschäft.
Nach fast 5 Monaten geschlossenem Hotel, uns geht die Luft langsam aus. Das ist wirklich tragisch, wir haben sowas noch nie erlebt. Ich könnte mir vorher gar nicht vorstellen, dass unsere Branche jemals von sowas heimgesucht wird.
Dabei seien die finanziellen Einbußen das eine, das andere sind die Sorgen und Nöte seiner 50 Beschäftigten, klagt er.
Die sitzen zu Hause, teilweise in kleinen Personalunterkünften, weil sie aus dem Ausland sind und nicht schnell zur Familie zurückfahren können. Die drehen wirklich fast durch, die werden depressiv. Die Länder, aus denen die gebürtig sind, das sind zum Teil Risikogebiete. Die trauen sich auch nicht zu fahren, weil die sagen, es könnte ja sein, hier wird geöffnet.
Doch wann wird im Schwarzwald geöffnet? Wann dürfen Gäste wiederkommen? Der Hotelchef zeigt sich ratlos.
Also wir haben ja mit Ostern gerechnet, das wird nichts. Das nächste wäre der 1. Mai oder Pfingsten.
Gut eine halbe Autostunde entfernt, bahnt sich mit Macht die Dreisam ihren Weg durch das steinerne Flussbett in Freiburg. Ein eisiger Wind peitscht durch die Innenstadt. In Bahnhofsnähe das pittoreske Hotel Victoria. Hotelchefin Astrid Späth sorgt sich um ihre internationalen Gäste. Freiburg im Breisgau hatte in den vergangenen Jahren immer mehr Touristen aus aller Welt angelockt.
USA, Kanada, Frankreich, Spanien, Italien. Ich glaube, die kommen nicht so schnell. Also gerade Übersee auch Asien und so, da wird lange nichts kommen. Also ich hoffe wirklich, wenn endlich die Reisebeschränkungen fallen, dass auf jeden Fall die Deutschen sich was Gutes tun wollen, sich verwöhnen lassen wollen, in schöne Hotels gehen und auch in die Ferienregionen.
Nur im Schwarzwald dürfen innerdeutsche Touristen seit November nicht mehr übernachten. Woanders aber schon. Und das sorgt nicht nur im Schwarzwald für Ärger.
Diese Ankündigung, dass man nach Mallorca fliegen darf, ohne Quarantäne, ohne gar nichts, das ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Touristikers in Deutschland. Das hat mir so wehgetan und da bin ich so zornig, weil das darf nicht sein. Wenn ich irgendwo im Schwarzwald, in einem wunderschönen Schwarzwaldhaus 2 Wochen bin, das ist ja risikoarmer, wie wenn ich zu Hause in Köln oder wo auch immer bin. Und das sind dann 300 Leute, die sich reinpferchen in die Flugzeuge und nach Malle fliegen. Es ist unfassbar.
Hans-Georg Meyer, Chef der Schwarzwald Tourismus GmbH, versteht die Welt nicht mehr. Warum Flugreisen auf entlegene Inseln möglich sind und Urlaub im heimischen Schwarzwald nicht, will ihm nicht so recht in den Kopf.
Meine Prognose ist eher ernüchternd, dass es vor Pfingsten voraussichtlich nicht öffnen wird. Und das ist eine Katastrophe.
Etwa ein Drittel aller Beherbergungsbetriebe im Schwarzwald sind in ihrer Existenz gefährdet, schätzt Meyer. Und überhaupt, Fabriken bleiben geöffnet, der Tourismus aber muss eine Zwangspause einlegen. Das verstehe, wer will.
Tourismus ist eine der Leitökonomien hier im Schwarzwald und nicht nur im Schwarzwald, sondern in Gesamt-Baden-Württemberg. Es hängen direkte Vollzeitarbeitsplätze, 125.000 am Tourismus. Wenn ich die indirekten Arbeitsplatzeffekte sozusagen übernehme, dann kommen noch einmal 375.000 dazu, das heißt 500.000 an Zulieferbetrieben und so weiter.
Arbeitsplätze, von denen viele nach den monatelangen Schließungen und insbesondere nach dem nun beschlossenen sogenannten harten Osterlockdown auf der Kippe stünden, heißt es bei den Schwarzwaldtouristikern in Freiburg.
Mallorca statt Schwarzwald. Über wütende und enttäuschte Touristiker berichtete Thomas Wagner. Die finanzielle Lage während der Corona-Krise hat sich bei fast allen Menschen zugespitzt. Viele Arbeitnehmer haben ihre Jobs verloren oder sind immer noch in Kurzarbeit, geschweige denn von den vielen Selbstständigen. Jeder Zehnte ist das in Deutschland. Und da haben sich viele in den vergangenen Monaten mit irgendwelchen Hilfen retten können, aber bei den meisten ist selbst das Ersparte längst aufgebraucht. Und so kann man sich vorstellen, dass viele Menschen jetzt schnell Geld brauchen. Und da könnten Pfandleihhäuser in Frage kommen, Orte des schnellen Geldes, denn hier muss man sich keineswegs von seinen Wertgegenständen trennen, sondern man beleiht sie nur, allerdings zumeist horrenden Zinsen. Judith Dauwalter hat in Nürnberg mal recherchiert und festgestellt, dass die Pfandleihhäuser aber selbst in Corona-Zeiten gar nicht unbedingt mehr zu tun haben. Erklärungen dafür hat sie bekommen.
An einer vielbefahrenen Straße im Industriegebiet zwischen Nürnberg und Fürth. Kfz-Pfandleihhaus, Bares auf die Haube, verkünden die Schilder am Tor der Nummer 89. Auf dem Parkplatz dahinter eine luxuriöse Stretch-Limousine, 2 Wohnwagen und...
Das ist ein Kastenanhänger, der ist innen komplett ausgebaut mit einer Dusche, WC und so weiter. Das ist von einem Schausteller. Der Duschwagen, der stand jetzt einfach rum, den haben sie genutzt zur kurzfristigen Finanzierung von einem anderen Thema. Das ist eine Corona-Leihe, ja. Man bekommt im Leihhaus schon relativ viel mit, was jetzt aktuell so die großen und kleinen Probleme der Menschen sind.
Pamela Pomeranz ist Teilhaberin des Nürnberger Kfz-Pfandleihhauses. Auf die Idee, Autos zu beleihen, sei ihr Vater 1994 als erster in Deutschland gekommen, erzählt sie. Auf dem Parkplatz vor der Leihhaus-Lagerhalle stehen gerade zum Beispiel ein neuer VW Beetle und ein großer Pickup. Die Eigentümer haben ihre Wagen abgestellt und dafür ein paar tausend Euro mitgenommen. Jetzt haben sie 3 Monate Zeit, um das Fahrzeug wieder abzuholen, gegen das ausgezahlte Pfand plus 1% monatlicher Zins und Gebühren von 1 bis 100 Euro.
Hier im Eingangsbereich lassen wir gerade den Graffiti sprayen.
Wir befinden uns hier in einer 1000 Quadratmeter Industriehalle. Wir haben hier zeitweise bis zu 80 Fahrzeuge stehen, nehmen aber andere Artikel auch noch, also nicht nur Fahrzeuge.
Vorbei an Oldtimern und weniger spektakulären Autos führt Pamela Pomeranz in die hintere Ecke des Leihhauses. Dort lagern kleinere, beliehene Gegenstände, Schlagbohrer, Gemälde mit alpinen Motiven und
hier noch eine Musikanlage, also die war von einem Alleinunterhalter, der jetzt auf Hochzeiten normalerweise spielt. Also es gibt ja Branchen, die sich ja immer noch im ersten Lockdown quasi befinden. Dazu zählt die komplette Veranstaltungsbranche. Das merkt man natürlich.
Aber es sind nur Nischen, in denen Corona dem Nürnberger Kfz-Pfandleihhaus einen Geschäftszuwachs beschert.
Das Jahr 2020 ist deutlich weniger. Die Menschen beleihen Sachen, wenn sie einen Horizont haben. Wenn sie wissen, dass innerhalb von 3 Monaten das nicht möglich sein wird, dann geht dann doch vielleicht eher der Trend dazu, die Sachen zu verkaufen, wenn man sich von ihnen trennen kann.
Außerdem waren die Leihhäuser in Bayern als einziges Bundesland selbst vom Lockdown betroffen. Sie mussten zwischen Dezember und Februar für ihre Kundschaft schließen.
Die standen dann von heute auf morgen tatsächlich vor der Tür und wussten nicht, was sie machen sollen. Es gab wirklich dramatische Anrufe von Menschen, die gesagt haben, mir wird der Strom abgestellt, wenn ich nicht bis heute dann und dann dieses und jenes Geld bei den Stadtwerken einbezahle.
Ortswechsel vom Stadtrand in die Nürnberger Innenstadt. Am Unschlittplatz herrscht mittelalterlicher Charme. Fachwerkhäuser, verzierte Fassaden, holpriges Pflaster. Ein massiver Sandsteinbau beheimatet das Nürnberger Leihhaus mit rund 400 Jahren das deutschlandweit älteste seiner Art. Über einer unscheinbaren Holztür im ersten Stock hängt ein Holzfries mit der Aufschrift Leihhaus. Dahinter 4 Schalter im Stil einer klassischen Amtsstube. Wenn sie keine Kunden bedienen, sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren Schreibtischen. Ausgestattet mit Karatwagen für Edelsteine, Säuren zur Goldprüfung und großen Bildschirmen.
Moment, ich muss mich erstmal einloggen. Im Internet auf der Seite vom Leihhaus Nürnberg finden Sie Verlinkungen zum Schätzmeister. Und dem Schätzmeister bieten wir eine Online-Bewertung kostenfrei an.
Vom Kunden platziert worden im System. Muss jetzt von uns bestätigt werden. Das schauen wir mal. 1400 VK mit Mehrwertsteuer.
Leihhauschef Wolfgang Jeske und sein Mitarbeiter Peter Kalina sind heute Schätzmeister. Aber ihr Versuch der Online-Pfandleihe sei kein Erfolgsmodell, so Jeske.
Das wollen die Kunden im Grunde genommen nicht. Weil die wollen sich nicht registrieren online, die wollen direkt Ware gegen Geld, also gegen Darlehen. Das soll dann direkt auch möglichst zeitnah passieren, nicht den Verzug über den Versandweg. Das ist kein adäquater Geschäftsersatz, also das funktioniert nicht.
Und so hat die Schließung auch das älteste Leihhaus Deutschlands getroffen. Bei der Versteigerung nicht ausgelöster Pfänder dagegen war der Corona-bedingte Schritt ins Internet positiv. Online-Auktionen erweitern den Kundenkreis. Das berichtet auch Pamela Pomeranz im Kfz-Leihhaus.
Geld gegen Pfand. Über die Nürnberger Pfandleihhäuser. Während der Pandemie war das eine Reportage von Judith Dauwalter. Eines der Dinge, auf die ich mich nach dem Lockdown mit am meisten freue, ist nochmal ein tolles Konzert oder Festival zu besuchen. Und ich glaube, die Musiker selbst können es aus mehreren Gründen gar nicht mehr abwarten. Vor allem aber auch aus finanziellen Gründen. Keine Auftritte, kein Publikum, kein Geld. Und so trifft man gerade jetzt bei dem frühlingshaften Wetter wieder mehr Straßenmusiker an. In Berlin begegnet man dem Dudelsackspieler im Park oder der Geigerin auf der Brücke. Straßenmusik in der Hauptstadt ist allerdings wieder an verschiedene Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel verboten während der Nachtruhe. Oft bedarf es der ausdrücklichen Genehmigung und manchmal muss man auch die Einzelfallentscheidung der Polizei in Kauf nehmen. Wahrlich keine einfachen Zeiten für Musiker. Daniela Siebert hat sich in der Hauptstadt umgehört.
Eine Wiese im Volkspark Wilmersdorf. An der Gitarre, Felix, zu seinen Füßen ein kleiner Verstärker. Neben ihm zupft Akira am Kontrabass. Ringsum verstreut Menschen auf Picknickdecken. Was sollen wir sonst machen, sagen die beiden Berufsmusiker resigniert.
Festivals, havelländische Musikfestspiele, Jazzfestivals, was auch immer.
Alle Konzerte sind gecancelt, seit Anfang letztes Jahr.
Auf die staatliche Überbrückungshilfe hätten sie keinen Anspruch, weil sie keine Betriebskosten geltend machen könnten, gingen sie leer aus. Nun haben die beiden ein Futteral vor sich ausgelegt, in dem sie ihre CDs anbieten. Daneben sammeln sich Euromünzen und Süßigkeiten, die ihnen ihr Publikum spendet. Fragt man Felix nach der beruflichen Situation durch den Dauerlockdown, wirkt er verbittert.
Das Wesentliche ist, in diese angeblichen Hilfsgelder mal ein bisschen Gerechtigkeit reinbringen. Vielleicht kann das ja mal überarbeitet werden.
Ich bin Klim von Vancouver, Kanada. Ich bin in Berlin seit 3 Jahren. Ich spiele oft auf der Straße, normal auch Hochzeiten und Geburtstage, aber jetzt mit Corona, das ist nicht so viel.
Mit langsamen Schritten schlendert er durch Berliner Wohnstraßen und spielt dabei Saxophon. Die Begleitmusik kommt aus dem Handy, das in seiner Jackentasche steckt. Manche Anwohner öffnen ihre Fenster, wenn sie ihn hören, oder treten auf die Balkone und werfen ihm Geld zu. Damit bestreitet Klim seinen Lebensunterhalt weitgehend.
So, wenn ich habe ein paar Gig auch diesen Monat, wenn es ist nicht sehr kalt, ich kann okay leben. Ja, du brauchst nicht so viel zu leben in Berlin.
Eine geräumige Fußgängerbrücke in Schöneberg. An der steinernen Balustrade haben sich 4 Männer mit Gitarren positioniert. 2 Mexikaner, 2 Südamerikaner.
Wir haben Sehnsucht danach.
Die Leute stehen da, die Kinder tanzen, die Omis auch. Wir können ein bisschen Geld verdienen. Ja, wir haben keine Einkommen.
Und es macht irgendwie richtig Spaß, den Leuten auch ein bisschen Freude zu bereiten.
Sagen Adrian und José. In seinem Kreuzberger Kiez hätten die Ranger im Park das verboten, als sie dort Musik machen wollten, erzählt Adrian und schimpft. Die Dealer würden nicht vertrieben, aber die Musiker. Jetzt versuchen die 4 hier ihr Glück und es dauert nicht lange, bis erste Passantinnen Münzen in ihre Sammelbox werfen.
Ich finde ja, man soll ja alle unterstützen. Jeder, der einigermaßen gut spielt, soll was kriegen.
Das ist total schön.
Super, ich bin ganz begeistert. Mein Mann ist Spanier, also deshalb gefällt mir das so.
Das ist super, macht gute Laune.
Normalerweise verbreiten sie diese gute Laune lieber auf Festivals und Hochzeiten, sagt Adrian. Aber jetzt, nichts geht. Geld kriegen sie nur über andere Jobs und die Straßenmusik. Dieselbe Brücke ein paar Tage später. Sängerin und Gitarristin Gerhild möchte hier mit ihrer 5-köpfigen Gruppe auftreten. Wie jede Woche um diese Zeit seit letztem Sommer. Doch es kommt erst mal anders. Andere Straßenmusiker haben ihren Stammplatz bereits besetzt. Als sie mit deutlicher Verspätung endlich aufgebaut haben, da kommen 3 uniformierte Polizisten mit strammen Schritten auf sie zu. Ihre Ansage:
Das Problem ist, dass es derzeit noch verboten ist, weil das die Leute zum Verweilen einlädt und es immer noch so ist, dass man eigentlich ohne triftigen Grund das Haus nicht verlassen soll.
Kaum ist die Polizei weg, ziehen die Musiker ein paar Meter weiter und starten ihr Konzert. Warum ist ihnen die Straßenmusik so wichtig? Sängerin Gerhild und Trompeter Burkhardt.
Das hat damit zu tun, dass ich Zeit habe und keine andere Möglichkeit, wirklich aufzutreten. Also ich spiele viel in Restaurants, Kneipen, Cafés, aber auch sehr, sehr viel in Senioreneinrichtungen.
Der Hauptgrund ist einfach, dass ich sowieso als Musiker Musik machen muss und dass es mir Freude macht, wenn Menschen Freude haben. Musiker sind auch Seelsorger.
Keine einfachen Zeiten für Straßenmusiker. Daniela Siebert hat sich dafür in Berlin umgehört. Wer in diesen Zeiten im Ausland studieren möchte, der muss eine Menge beachten. Tipps dazu gibt's jetzt in der folgenden Sendung bei Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Britta Mersch. Deutschland heute endet an dieser Stelle am heutigen Mittwoch mit Themen aus dem Schwarzwald, aus Nürnberg und Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Sabine Schmidt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.